Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Heute machen wir gemeinsam eine Reise, zumindest gedanklich. Unser Thema: Architekturreisen als Praxis der Vermittlung, des kulturellen Austauschs und der Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt. Ich freue mich heute wieder, Susanne K. bei mir im Studio zu begrüßen. Hallo Susanne.
Hallo.
Ja, und ganz besonders freut uns, dass Marion Kuzmani bei uns ist, unser heutiger Gast. Hallo.
Hallo, freut mich auch sehr.
Ja, Marion, du bist Architektin und derzeit aber hauptsächlich als Architekturvermittlerin tätig. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das ist eine lange Geschichte, die sich eigentlich zufällig ergeben hat, und zwar mit meinem Thema, weil ich jetzt eben sehr oft nach Japan fahre, hat es auch mit Japan begonnen. Ich habe mich nämlich nach meinem Studium in Wien um ein Postgraduate-Stipendium in Tokio beworben, habe dieses bekommen. Das war von 1993 bis 1995. Ich bin dann noch ein bisschen geblieben, habe beim Architekten Arata Isozaki gearbeitet. Und als ich dann nach Wien zurückkam, war ich total frustriert und wollte nur wieder zurück nach Japan. Und dann habe ich eben eine Reise für die TU-Studenten am Institut, an dem ich Diplom gemacht hatte, am Institut für Wohnbau, eine Reise organisiert und dann gleich die zweite. Und dann, dann hat es irgendwie nicht so viele Jobs damals im Architekturbereich in Wien gegeben. Dann habe ich im Architekturzentrum gearbeitet und da hat das dann mit diesen Touren begonnen. Da habe ich die Sonntagstouren, die sogenannten, von der Brigitte Redl damals übernommen und habe 10 Jahre dann im Architekturzentrum gearbeitet. Also das ist jetzt nur so kurzer Abriss, und habe dann 2015 eben meine eigene Firma Arch on Tour gegründet. Mhm. Also das ist bei mir, obwohl ich immer wieder so vereinzelt Architekturprojekte kleine mache, aber ist das mein Hauptgeschäft geworden.
Ja, sehr spannend. Und du hast ja auch gesagt, also das war für dich frustrierend, dann wieder hier zu sein. Dann hast du dir quasi selbst auch so eine Brücke gelegt, wieder diese verschiedenen Kulturen zu bereisen. Und früher war ja das Reisen eigentlich eine exklusive Beschäftigung und individuelle Praxis, um Weltkenntnis zu erweitern, also so diese typischen Bildungsreisen, die man in höheren Schichten machen durfte. Bei dir ist es aber jetzt so, also es ist zwar ein Fokus auf Architektur, aber so wie ich das verstanden habe, ist es auch ein breiterer Rahmen, also mit viel Hintergrundwissen angereichert. Und du schaffst einen historischen und kontextuellen Rahmen für die Architektur. Also du siehst irgendwie dann auch das Ganze natürlich in einem lebendigen Umfeld, ja. Also nicht nur Architektur als Kunstwerk, sondern in einem lebendigen Rahmen, ja. Welches Konzept hast du denn bei der Zusammenstellung von deinen Reisen?
Ja, also da waren jetzt viele Punkte, auf die ich natürlich alle gern eingehen würde, aber da würden wir dann wahrscheinlich die ganze Nacht noch da sitzen. Also ja, sicher, also was das Konzept betrifft, versuche ich natürlich natürlich der rote Faden ist immer die zeitgenössische Architektur, aber ich versuche das doch ein bisschen breit gefächerter zu gestalten. Selbstverständlich mit historischen Projekten, die sich geografisch oder eben von der Stadtentwicklung her oder von der Geschichte dieses Landes oder der Stadt her, der Gegend her ergeben, dazuzunehmen. In die Kultur gehend, Theater, Kunst, Design, wenn sich das vom Gebäude her anbietet, also zum Beispiel ein architektonisch interessantes Museum, wenn dann dort eine gute Ausstellung ist, eine gute Kunstausstellung, dann schauen wir die natürlich an. Interessante Innenraumgestaltung, wenn es ins Design geht, auch. Also ich habe ja auch ein Designstudium als Hintergrund, also da passt das ja dann auch wieder ganz gut. Und wenn irgendwo eine interessante Produktion, eine Theaterproduktion oder Konzert oder so ist in einem interessanten Gebäude, dann kombinieren sich ja die interessanten Dinge, dann schauen wir das natürlich auch an. Mhm. Wichtig sind schöne Hotels, schöne Restaurants, die natürlich auch wieder von architektonischem Interesse sind.
Ja, ja.
Aber nur auf noch einen Punkt, ich kann mich jetzt natürlich jetzt nicht mehr so genau erinnern an diese Fragestellungen, die ganze, aber was das Architekturbereisen betrifft, also das Begehen einer Architektur, das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, weil man erlebt ja ein Gebäude eigentlich erst, wenn man da wirklich aktiv durchgeht, wenn man den Kontext spürt, das Leben in dieser Gegend spürt, das ist unglaublich wichtig, um eben über Architektur etwas zu erfahren.
Mhm. Genau, also dieses körperliche Erlebnis auch von den Dimensionen und so und wie man da im Verhältnis dann ist, wahrscheinlich auch in dem Kontext, ja, in dem architektonischen und natürlich, wie du sagst, die Lebendigkeit und diese kulturellen Unterschiede vielleicht oder auch Ähnlichkeiten, ja. Und du sagst ja auch, dass es architektonische Highlights gibt, also quasi klassische architektonische Highlights, historische Meilensteine, aber eben auch diese modernen. Wie lässt sich denn das verbinden? Also wie gibt's da eine Geschichte oder stellst du die nebeneinander oder wie funktioniert das?
Wie sich historisch mit modern verbinden lässt. Mhm. Naja, also das ergibt sich, es ergibt sich eins aus dem anderen. Also sagen wir mal so, es gibt entweder eine Region, die wichtig ist, aus verschiedenen Gründen zu bereisen, also aus verschiedenen architektonischen Gründen, oder es gibt ein Thema, das wichtig wäre, eine Stadt, wo verschiedene vielleicht neue Bauten entstanden sind. Es gibt immer irgendeinen Aufhänger. Und dann um diesen Aufhänger herum gruppieren sich dann eben andere Dinge, die dann da gut dazu passen, weil sie in der Nähe liegen, weil sie thematisch passen. Und es ist ein langes Wechselspiel. Also so eine Exkursion zu planen, das dauert Monate bis ein halbes Jahr oder länger. Also das ist ein Fulltime-Job und da kommt immer ein Baustein zum nächsten dazu, aus dem sich dann wieder ein anderer ergibt oder vielleicht irgendwo eine Besichtigungsmöglichkeit, die dann wieder was anderes aufmacht oder ein Kontakt zu Architektinnen. Also so entsteht das dann. Das ist ein komplexes Geflecht von geplanten Dingen und auch Zufälligkeiten und menschlichen Komponenten.
Genau. Ja, wenn du sagst, also zufällige Komponenten kommen dann auch noch ins Spiel. Also das heißt, es ist dann auch noch genug Raum und Platz und zeitlich gesehen, ja, dass das dann auch noch irgendwie zufällige Dinge passieren können. Also es ist jetzt nicht so streng gegliedert, dass man von einem Punkt zum nächsten muss.
Ja, also die Struktur muss hundertprozentig perfekt sein und nur dann erlaubt sie Zufälligkeiten.
Okay. Kann man sich das vorstellen?
Naja, wenn es nicht perfekt geplant ist, dann passieren lauter unschöne Dinge, also dass man zu spät kommt oder dass irgendwas nicht funktioniert oder so. Aber wenn alles perfekt ist, dann kann, wenn es dann so ist, dass es irgendwelche Ausfallsquoten gibt aus irgendeinem Grund, dann kann man sehr leicht wieder in das ursprüngliche Konzept einsteigen, wenn alles perfekt passt. Mhm. Oder wenn sich dann zufällig irgendwas Tolles ergibt, dass jemand sagt zum Beispiel, ja, kommt's hinauf, wir schauen uns jetzt noch den 30. Stock an, der ist toll und das war nicht mit eingeplant, dann machen wir das natürlich trotzdem und dafür fällt dann was anderes weg oder so. Aber sagen wir mal, die Struktur, die muss immer stimmen.
Ja.
Und das ist auch, sagen wir vielleicht, wenn wir vorher vom Konzept gesprochen haben, eins meiner Konzepte, warum auch so viele Leute mit mir wirklich immer wieder so gerne mitfahren, weil sie garantiert haben, dass alles klappt.
Mhm. Ja.
Und dass sie für ihr Geld auch wirklich was bekommen.
Ja, es sind ja zwei Komponenten. Einerseits das Reiseerlebnis, da muss alles passen. Und dann das Inhaltliche natürlich.
Ja, ja.
Aber beides ist von höchster Qualität.
Ja, das muss es sein. Ja, das ist man seinen Kunden schuldig. Aber darf ich noch kurz sagen, was eben die Kombination von dem Historischen mit dem Modernen, also das ist natürlich immer sehr spannend und jetzt ist es ja auch ein großes Thema, wenn wir da eben von dieser Nachhaltigkeit, gerade vorher haben wir kurz geplaudert, dass es jetzt sehr viele Projekte gibt, wo im Bestand gebaut wird, wo renoviert wird. Und das sind natürlich immer sehr spannende Objekte. Und da ist ja das Neu und Alt, die Kombination schon im Projekt vorhanden. Das sind natürlich die spannendsten Dinge dann. Mhm. Oder sonst, also wo sich quasi neu das Zeitgenössische mit dem Historischen gegenseitig aufwerten, wenn da gekonnte Umbauten, Erweiterungen, Ausbauten gemacht wurden. Oder sonst, denn ich meine, in die Geschichte, die Architekturgeschichte einer Stadt kann man ja dann auch nur verstehen, indem man Beispiele aus verschiedensten Bauepochen zeigt.
Okay, ja, aus verschiedenen Zeiten, genau.
Mir brennen da jetzt genau diese Beispiele unter den Nägeln. Wo müsste man jetzt zum Beispiel unbedingt hin, um Bauen im Bestand zu erleben?
Naja, jetzt gerade in Japan, bei der vorletzten Reise waren wir zum Beispiel in Osaka bei einem sehr interessanten Architekten, die nennen sich OFEA, O-F-E-R, Office for Environmental Architecture. Und der hat ganz tolle, also wirklich ganz unkonventionell und mit rohen, einfachen Materialien, so ganz kleine, unscheinbare Häuschen ganz toll umgebaut, aber für eine Klientel natürlich, die das auch aufnehmen muss, so eine unkonventionelle Art, das für einen Grafikdesigner ein Haus umgebaut mit Stegen, die sich quer durchs ganze Haus ziehen und einer lustigen Badewanne, die da irgendwo oben noch im Dachgiebel sitzt. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache und die Baugesetze dort sind anders, die vielleicht auch mehr erlauben als hier. Also das ist eins der tollsten Projekte, an die ich mich jetzt erinnern kann. Aber vieles andere auch, in Kyoto jetzt auch wieder ein Kaffeehaus, das neu in ein altbestehendes, traditionelles japanisches Haus hineingebaut wurde. Überhaupt in Kyoto gibt es viele Beispiele. Also es hat eine Zeit gegeben, wo diese traditionellen Häuser leider verloren gingen, weil sie aufgrund von Bauschäden oder nicht mehr zeitgemäßer Bedingungen abgerissen wurden. Aber da entwickelt man ja doch sogar in Japan auch eine Sensibilität dafür, dass man diese Dinge wieder verwendet und reaktiviert.
Spannend.
Ja. Aber wenn du jetzt sagst, sogar in Japan, also das war nämlich auch eine Frage, die ich gehabt hätte, unterscheidet sich die moderne Architektur in asiatischen von der in westlich geprägten Ländern? Also ja, offensichtlich unterscheidet sie sich schon, aber sind diese Unterschiede eher von den Architekturbüros abhängig oder sind sie kulturell irgendwie oder traditionell vorgegeben?
Naja, also natürlich unterscheidet sich dort die Architektur, auch wenn die Welt jetzt mehr zusammengewachsen ist als vor 30 Jahren. Unterscheidet sich die zeitgenössische Architektur von der hiesigen und der Umgang mit dem historischen Bestand, wobei, also in Japan ist alles sehr gegensätzlich. Also alles, was man sagt, hat man das Gegenteil auch. Ja. Also einerseits sind sie erstaunlich verhaftet mit ihrer Tradition, zeitgenössische junge Architektinnen in Japan. Also unglaublich, wie sehr das immer wieder durchschwingt, diese Tradition, und wie sehr Leute, die sich mit Gestaltung beschäftigen, das ihre eigene Kultur zu schätzen wissen und weiterführen in einer neu interpretierten Formensprache und Denkweise. Auf der anderen Seite vernichten sie ihre Geschichte. Also es gibt Projekte zum Beispiel von Kenzo Tange, der ein Gebäude in Tokio, ein eigenes Gebäude abgerissen hat, um dort was Neues hinzubauen. Und gesagt, ja, jetzt gibt es einfach eine neue Zeit und jetzt ist das nicht mehr adäquat und jetzt bauen wir dort was Neues hin. Mhm. Und die vor allem mit Bauten aus dem 20. Jahrhundert nicht sehr sorgsam umgehen und da wird einfach ein ganzes Stadtviertel, die wirklich meiner Meinung nach konservierenswert wären, abgerissen und durch irgendwelche riesigen Glastürme und neue Stadtviertel ersetzt, wo mir das Herz blutet, wenn ich dann hinkomme und dann ist ein kleiner Bezirk richtig wieder verschwunden. Also das ist die andere Seite. Also ich habe ja dort am Institut für Architekturgeschichte studiert und selbst der Professor hat gesagt, das ist, er geniert sich für diese südostasiatisch anmutenden Stadtgebiete. Sie würden lieber in einer modernen Stadt, so wie nach einem amerikanischen Vorbild sein.
Aha, ja.
Wobei die einzigen waren, die sich eingesetzt haben, so eine Art von Denkmalschutz zu etablieren, weil das gibt's dort auch nicht. Mhm. Weil sie hegen ihre Tempel in Kyoto natürlich, ja. Also das schon, also das sind Nationalheiligtümer, ja. Oder so andere Beispiele, wie zum Beispiel so eine Villa in Yokohama, wo jeder Grashalm gepflegt wird und jedes Brösel am Haus gepflegt wird. Und das schon, aber auf der anderen Seite haben sie diese Art von Denkmalschutz, den es bei uns gibt, überhaupt nicht.
Okay. Ich wollte jetzt kurz auf die Glasfassaden nochmal eingehen, weil das auch eine Frage war, die mich immer interessiert, weil man ja weiß, dass diese Glasfassaden sehr viel mit dem Vogelsterben und Vogelschwinden zu tun haben, weil da sich so viele selbst erschlagen im Anflug sozusagen. Gibt es da Bemühungen oder siehst du da Unterschiede auch in den verschiedenen Traditionen? Also gibt es da schon ein Umdenken oder ist das nur vereinzelt zu beobachten?
Ja, also sagen wir mal, heutzutage sind Glashochschwinden Hochhaustürme ja nicht mehr so wahnsinnig erstrebenswert, sind wie sie vielleicht so in den 1980er Jahren waren. Ich weiß nicht, vielleicht viele von den Architektinnen sind jetzt nicht meiner Meinung, dass sie denken, das ist immer noch das höchste Lob oder die höchste Anerkennung wäre oder das größte Ziel, dass man einmal den allerhöchsten Glasturm weltweit baut. Also das gibt's ja leider nach wie vor immer noch, wenn man sich umschaut da international. Also Burj Khalifa in Dubai ist sicherlich eins der schlimmsten Beispiele.
Ja.
Aber immer wieder poppen Türme auf, die dann noch höher sind als die vorher. Also dem gehe ich natürlich nicht so konform, obwohl ich muss zugeben, wir schauen uns das dann auch immer wieder an, wenn wir in einer Stadt sind, weil oft die Leute das dann auch fordern, dass sie dann sagen, ja, sie würden das dann halt schon gern sehen, dieses höchste Gebäude und ja, so weiter. Okay. Aber es ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß, da solche Riesendinger hinzubauen, also in jeder Hinsicht, klimatisch und städtebaulich und ökologisch, also sicher absolut nicht. Und was die Vögel betrifft, also da weiß ich halt wirklich leider etwas zu wenig, aber persönlich finde ich das natürlich auch problematisch.
Ja, also ihr habt ja dann auch immer Reisen, wo man sich auch fortbewegt, und da hast du ja vorhin auch gesagt, also ihr wart gerade in Japan und da seid ihr auch mit dem Zug unterwegs gewesen, dann in den verschiedenen Städten. Wie verhält sich denn das überhaupt? Also Tourismus ist ja natürlich auch ein Faktor, der jetzt die Umwelt nicht unbedingt fördert, aber andererseits auch Bewusstsein schaffen kann, ja, für die Werte, die dort geschaffen sind, also sowohl kulturell als auch was natürlich die Natur betrifft. Wie könntest du diese Reisen dann auch noch beschreiben, also wenn ihr da unterwegs seid, aus dieser Sicht?
Ja, also generell muss ich sagen, dass ich natürlich einen Massentourismus grauenhaft finde, also in jeder Hinsicht, also sowohl was so einen Städtetourismus betrifft, als auch privat Strand, oder das wissen wir ja eh alles. Also da versuche ich natürlich, also wir sind ja sowieso verschwindend gering mit unseren Grüppchen, die da maximal 4-mal im Jahr stattfinden. Aber trotzdem hat man eine Vorbildwirkung, und das bin ich mir auch durchaus bewusst, und ich würde auch gerne mehr mit dem Zug fahren, also auch in Europa, aber ich wünsche mir sehr, dass das Zugnetz mehr ausgebaut wird. Ich finde auch, dass man sich da bewusst sein soll, dass man auch Hotels ansteuert, die da irgendwie in einer wirtschaftlichen, ökologisch-wirtschaftlichen Weise agieren. Also da gibt's ja kleine Bestrebungen, die aber immerhin auch schon was sind, dass man nicht jeden Tag das Zimmer komplett neu Bett überzieht, sondern nur jeden zweiten Tag oder nur jeden dritten Tag. Da ist ja schon auch was getan, und die Handtücher oder wie auch immer. Oder dass das Frühstücksbuffet nicht so exorbitant ausufern muss und dann alles weggeschmissen wird. Und also so gewisse Kleinigkeiten kann man natürlich auch, oder dass man eher kleinere Häuser nimmt, die nicht so, oder die irgendwie gut in die Landschaft eingefügt sind. Da gibt es ja auch sehr, sehr gute Architekturbeispiele, die da mit der Landschaft gut umgehen. Natürlich, wenn ihr mich das so fragt, sollte man keine Flugreisen anbieten, ja sicher. Aber um nach Japan zu kommen mit dem Zug, weiß ich auch, mal interessant.
Braucht man sehr lange jedenfalls, ja. Braucht man eine lange Reisezeit. Ja, genau. Und jetzt aber noch einmal zur Zusammenstellung auch von diesen Gebäuden. Also du bist natürlich als Architektin und als Architekturhistorikerin da die Spezialistin. Du weißt natürlich schon, welche Gebäude ihr ansteuert. Aber es sind ja auch unterschiedliche wahrscheinlich. Also mir ist nur aufgefallen, zum Beispiel, es gibt ja in Seoul, wo ihr nächstes Jahr hinfahrt, diese Designplaza von der Zaha Hadid, die ist ja frei zugänglich, und dann gibt's ja auch verschiedene andere ikonische Gebäude, so wie dieses IG Entertainment Headquarter, das von UN Studio gebaut wurde. Das ist natürlich abgeriegelt, da kommt man nicht rein, da kann man von außen vielleicht hinschauen. Ja, wie stellst du das zusammen? Also ist sowas auch interessant, das zu zeigen, wo die Leute einfach sagen, okay, das ist aber jetzt nur für die Firma oder nur für die Mitarbeitenden, oder gibt es da einen Ansatz, wo du sagst, auch es soll ein Anspruch sein, dass es zugänglich ist, das Gebäude?
Naja, also ich meine, dieses eine Gebäude von UN Studio, das schauen wir gar nicht an in Seoul, also das von der Hadid schon. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir sagen, wir schauen uns nur öffentliche Gebäude an. Es soll ja natürlich ein Anreiz sein, bei so einer Tour teilzunehmen, dass man auch Sachen sieht, die man normalerweise nicht sehen kann. Also das geht ja auch in den Einfamilienhausbereich. Also wenn man so ein Einfamilienhaus zum Beispiel oder eine private Wohnung oder ein Büro oder irgend so was Spezielles dabei hat, Firmenzentrale, die man sonst nicht sehen kann und dann aufgrund von verschiedensten Kontakten oder Anfragen es doch erwirkt oder in Zusammenarbeit mit dem Architekten, dass man so etwas Spezielles sieht, dann ist das natürlich immer ein großer Mehrwert. Und das ist auch, warum sich jemand zu einer Tour anschließt, dass er eben Dinge sieht, die er normalerweise nicht sehen kann.
Ja.
Also wir sind ja da in Seoul, und also nicht in Seoul, aber in Korea mit dem Architekten Song in Verbindung, der ja jetzt auch im Künstlerhaus in Wien ausstellt. Der wird uns dort begleiten und wird uns auch viel seiner Projekte zeigen, wo man sicher auch dann einen anderen Zugang hat, als wenn man dort privat hinfahren würde. Also so gesehen ist jetzt, weil ich habe so ein bisschen herausgehört, dass quasi dieses Exklusive oder dieses Abgeschlossene eher in einer negativen Seite gekommen ist. Also aber das wird es immer geben, dass manche Dinge sind halt öffentlich zugänglich und andere nicht.
Nein, das war jetzt nur wirklich, also das war eine persönliche Erfahrung, weil ich über dieses Gebäude geschrieben habe und es war so schwierig, da irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Das war sensationell, ja. Also das war wirklich ganz schwierig und es ist natürlich so ein ikonisches Gebäude, ja. Es wäre einfach schön gewesen, wenn man da das Gefühl hat, okay, die wollen das auch zeigen und sie hatten so wirklich nichts wie weg signalisiert.
Ja, ja. Ja. Naja, ich sage dann immer so, was ist 50-50 die Chance, eben auch bei privaten Wohnhäusern. Manche sind begeistert, wenn sie was herzeigen können und die anderen wollen das überhaupt nicht. Mhm. Und das ist bei Firmen auch oft aus verschiedensten Gründen.
Ja.
Also, das ist halt so.
Ja, ja, klar. Du hast schon erwähnt, also in deinen Gruppen kommen dann eben auch Leute zusammen, die jetzt nicht nur Architektur interessiert sind, sondern das Ganze drumherum auch interessant finden. Ja, also auch diese kulturellen Angebote, wie du gesagt hast, Ausstellungen, Design, Theater, Restaurants, verschiedene Umfelder. Also das heißt, es nehmen auch Leute teil, die jetzt unerfahren sind in Architektur, oder ist da schon so eine gewisse Grundübereinstimmung, dass man ein gewisses Wissen hat über Architektur?
Ja, also sagen wir mal, Wissen, jetzt wirkliches Wissen haben zum Beispiel Ärzte oder Anwälte oder Leute, Ärztinnen, Anwältinnen aus den Berufen, die mit Architektur oder die nicht im Bauumfeld sind, jetzt, die bringen natürlich jetzt nicht so ein fundiertes Wissen mit, aber sie haben sicherlich ein großes Interesse und einen Zugang und irgendwo doch einen Sinn für eine gestalterische Ader schon. Also sonst würden sie sich ja wahrscheinlich auch nicht einer Architekturreise anschließen. Also da gibt's schon eine Bereitschaft, und einen Wunsch, das Architektur zu besuchen. Also es passt eigentlich immer sehr gut, weil wenn man immer so im eigenen Saft kocht, ist das gar nicht so gut. Also so entstehen auch Gespräche und Betrachtungsweisen aus verschiedensten Perspektiven. Das ist eigentlich immer recht interessant. Und vor allem zusätzlich ein Aspekt, an den ich gar nicht gedacht habe, aber oft sind auch schon irgendwie Aufträge entstanden in jederlei Hinsicht. Also immer gut, wenn unterschiedliche, interessante Menschen zusammenkommen.
Ja.
Und das ist es ja das, was so eine Reise eigentlich ausmacht. Es ist immer die Menschlichkeit, die vordergründig ist. Also da ist dann so eine Gruppe unterwegs und man erlebt gemeinsam etwas und der Austausch untereinander, der Austausch mit den Kolleginnen vor Ort, und rückbezüglich dann wieder hier, das ist einfach wirklich eine tolle und einmalige Sache. Und das ist jedes Mal anders. Also meine Reisen sind zwar auch immer anders, aber es gibt doch gewisse Ähnlichkeiten. Bei Japan jetzt zum Beispiel oder Italien waren wir schon öfters im Veneto und so. Aber trotzdem, aufgrund der Menschen, die da dabei sind, ist es dann immer wieder anders.
Ja, bestimmte Aspekte ändern sich dann bestimmt auch immer. Ja. Also je nachdem, wer halt dabei ist, ja, denke ich mir auch.
Ja, das kann ja, es hat auch jede Gruppe irgendwie eine andere Dynamik.
Ja.
Also wir haben es zum Beispiel ein paar Mal gehabt, dass eine Reise stark ausgebucht waren. Wir haben dann gleich die zweite Reise angeschlossen mit einem Folgetermin. Das war zum Beispiel bei einer Baskenlandreise vor einigen Jahren so oder auch bei einer damals noch möglichen Reise in Moskau, St. Petersburg oder auch Japan natürlich, kommt das oft vor. Aber dass wir quasi wirklich fast die gleichen Objekte besucht haben und wie unterschiedlich das dann aufgenommen wurde von der Gruppe. Da waren die Leute begeistert, haben sich lang aufgehalten und haben mir gedacht, na gut, das machen wir das nächste Mal länger. Und dann war aber irgendwie, gerade dort war das Interesse dann nicht so groß und woanders dafür aber dann wieder mehr. Also das sind oft so ganz kleine Faktoren, die dann Veränderungen bewirken.
Sehr interessant. Und wenn du jetzt in die Zukunft blickst, also wenn du dir vorstellst, du machst jetzt weiterhin diese Reisen in einer Welt, die noch digitaler ist oder vielleicht noch inklusiver oder ökologischer, wie könntest du dir das vorstellen? Wie würde das dann anders aussehen oder würde es eh so ähnlich aussehen wie jetzt?
Naja, wenn wir so ein futuristisches Szenario uns jetzt vorstellen, dann wäre das sicher toll, eben was den Transport betrifft, also die Zugverbindungen. Ja. Das finde ich, ist eigentlich wäre der wichtigste Punkt, dass man gut, schnell, öffentlich wohin kommt in Europa oder halt auch weitergreifend oder auch in anderen Ländern. Japan ist natürlich vorbildlich, aber in anderen asiatischen Ländern ist das nicht so. Und sonst sicherlich das Handy ist eine unglaubliche Verbesserung. Ich muss immer wieder von Japan reden, weil da habe ich halt viel Erfahrung und war selbst als Studentin in den 1980er Jahren zum ersten Mal dort und dann in den 90ern habe ich dort gelebt und dann habe ich eben die Reisen begonnen. Und es war bis vor, weiß jetzt nicht, ob das 10 Jahre her ist oder weniger, dass man ja nicht mit dem eigenen, mit unseren Mobiltelefonen, wie es die dann schon gab, dort eben ins Netz konnte. Da habe ich mir jedes Mal eins ausgeborgt. Aha. Jetzt kann man eine eSIM besorgen und dann muss man nicht einmal physisch mehr was ändern und kann sein eigenes Telefon benutzen und dort ins Internet und herumgehen wie in Wien mit Google Maps. Also das wäre damals in den 1990er Jahren, wie ich dort gelebt habe, wo es nicht einmal noch wo es kein Internet noch gab und gar nichts, wo ich von Telefonzellen mit Wertkarten da in der Nacht nach Österreich telefoniert habe, mühseligst aus dem Studentenheim und mit einem dicken Stadtplan wie ein Telefonbuch dort herumgegangen bin und oft tagelang Adressen gesucht habe. Also eine unglaubliche Veränderung. Also die, sagen wir mal, jetzt in einer Zeitspanne von 30 Jahren ganz, ganz massiv stattgefunden hat. Ja. Also ich weiß nicht, ob es so eine Veränderung in den nächsten 30 Jahren oder vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren schon wieder geben könnte. Also wenn wir uns was vorstellen sollen, ich weiß gar nicht, was ich mir da...
Ja, es geistern immer wieder VR-Brillen herum in der Diskussion. Also man kann ja da tatsächlich auch über Google Maps und Google Street View sich sehr viele Orte weltweit anschauen mit einer VR-Brille? Haben Sie sowas schon mal ausprobiert? Oder wäre das was, wo Sie sagen, das ersetzt das zu einem gewissen Teil?
Also natürlich haben wir uns mit VR-Brillen beschäftigt und mein Mann, der macht ja auch so virtuelle Anwendungen und hat auch für VR-Brillen begehbare Gebäude konzipiert und so weiter. Man kann sich da ja wirklich total hineinfallen lassen. Auch bei der Biennale in Venedig gibt es ja immer wieder solche Ausstellungen, wo man VR-Brillen benutzen kann und dann wirklich in Räumen drinnen ist und es eine unglaubliche Realitätsnähe hat. Also sicher wäre es vorstellbar, dass man zu Hause sitzt und gar nicht irgends hinfahren muss, dass man das alles über die VR-Brille anschaut. Aber es muss ja erstens mal jemanden geben, der diese komplizierten Inhalte aufbereitet. Also das ist ja vielleicht mit großem Aufwand verbunden. Also ob das jemals so einfach sein wird, dass das auch wirklich breit gestreut konsumierbar wird, weiß ich nicht, aber kann sein. Man hat sich ja viel nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass eben gerade diese menschliche Komponente nicht so schnell oder so leicht oder überhaupt nie ersetzbar sein wird. Mhm. Also im Moment glaube ich das ganz sicher, dass es nicht ersetzbar ist, aber ja.
Mich würden noch ein paar Bewertungen interessieren. Was ist die Reise, die jeder Architekt einmal in seinem Leben unbedingt machen sollte?
Naja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil die Interessen unterschiedlich sind. Es gibt natürlich Architekturikonen, wo jeder zumindest glaubt, gewesen sein zu müssen. Also Corbusier ist sicherlich jemand, den man als Architekt unter Anführungszeichen bereisen muss, weil der ist quasi einer der Architektur-Großväter oder Väter vieler. Also da in Indien gibt es ja einige Beispiele, Chandigarh und Ahmedabad und in Marseille, die Unité d'Habitation, ja, also verschiedene Bauten von Corbusier weltweit, also die man dann schon wahrscheinlich gesehen haben muss oder zum Bauhaus, Spuren der Bauhausarchitektur da in Dessau und in Weimar. Aber ja, sicher, japanische Tempel sind auch, finde ich, sehr wichtig anzuschauen. Eben, wenn wir vom Bauhaus sprechen, das hat sich ja wechselweise auch sehr beeinflusst. Da wurden ja viele japanische Komponenten sind ins Bauhaus eingeflossen und aber wechselweise dann wieder zurück. Das ist ganz spannend zu beobachten. Dann ja, was soll ein Architekt noch anschauen?
Viel.
Palladio. Ja, Palladio, ja genau, Palladio, also da gibt es natürlich auch viele Meinungen zu Palladio, weil wir haben Palladio auch angeschaut, aber er ist natürlich historisierend, es ist ja nicht etwas Neues, er hat ja da aus der Antike Elemente übernommen, also so gesehen, Palladio ist sicher einerseits einzigartig gewesen aufgrund seiner vier Bücher der Architektur, wie er die Architektur kategorisiert und also eingeteilt hat und verschiedenste Prozesse und Materialien beschrieben hat, das ist natürlich und Geometrien, das ist natürlich ein wichtiges Lehrbuch für die Architektur, aber was seine Formensprache betrifft, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die so beispielhaft wäre. Carlos Carpa vielleicht, ich bin ein großer Fan von Carlos Carpa, auch im Veneto hat er einige Projekte gemacht. Der ist natürlich auch wichtig, weil da wieder Design und Architektur sehr stark zusammenfließt. Adolf Loos in Wien, in Österreich, wird auch von internationalen Architektinnen oft und gerne besucht. Mhm. Ich fahre oft zu Villa Tugendhat, wollte einmal fahren, inzwischen waren wir 25 Mal dort, weil immer wieder Leute hin wollen.
Das ist der Klassiker.
Sicherlich. Also Mies van der Rohe ist natürlich einer der Architekturväter auch. Mhm. Viele Beispiele in den USA gibt es von. Das sind dann Hochhausbauten, die aber damals wirklich unglaublich innovativ waren mit den Vorhangfassaden, die er neu entwickelt hatte damals.
Viele spannende Orte.
Wahrscheinlich, wenn ich da rausgehe, dann fällt mir ein, um Gottes Willen, das hätte ich ja noch sagen sollen, das wäre wichtig gewesen.
Gibt es einen persönlichen Lieblingsort, wo Sie sagen, da geht man immer noch und immer wieder das Herz auf, das ist ein absoluter Lieblingsort? Für Sie persönlich?
Ja, also sicher, ich meine, wir haben jetzt so viel von Japan gesprochen, das ist sicher Japan und Italien auch. Ich meine, in Italien ist es jedes kleine Dorf ist großartig, da gibt es immer wieder was zu sehen. Ja, ganz interessant auch, wenn wir sagen, wo jeder hin sollte, wir waren in Skopje, also dort hat zum Beispiel Kenzo Tange ja einen Masterplan gemacht, als dort 1963 das Erdbeben den größten Teil der Stadt zerstört hat. Und das ist architektonisch auch überaus interessant, weil dort eben ein Masterplan, der eigentlich ein Visionärer war, wirklich realisiert wurde. Einer der fast der einzigen Orte, wo sowas überhaupt jemals stattgefunden hat.
Ja, das klingt also sehr spannend. Ja.
Und ich muss noch nachbohren, Japan als Ganzes, ein wichtiger Ort, ein persönlicher Ort für Sie, aber gibt es in Japan ein architektonisches Werk, das Sie hervorheben möchten?
Ja, also also natürlich, mich interessiert die traditionelle Architektur am meisten. So dieses Tatami-System, die Schiebewände, die verschiedenen Raumzonen, die eben mit diesen Shoji, diesen Papierschiebewänden abgetrennt werden, also wie ein Raum abgeschlossen wird mit dem davorliegenden umlaufenden Gang, der dann entweder zum Raum dazugeschaltet werden kann oder als Veranda benutzt werden kann oder eben als offene Terrasse benutzt werden kann oder der Raum komplett dem Außenraum hin geöffnet wird. Also sagen wir mal, das finde ich einfach wirklich fantastisch.
Ein geniales System, ja.
Und das sieht man eben in, ja, jetzt nicht unbedingt, also in diesen Tempelbezirken oder Tempelgärten gibt es dann auch immer wieder Villen von Mönchen oder Privaten, die dann eben diese architektonischen Prinzipien aufweisen. Also sagen wir mal, das sind Orte, wo ich dann wirklich gerne hingehe.
Und jetzt nochmal in die Jetztzeit, wo sind jetzt aktuell die spannendsten, also, architektonischen Szenen oder die spannendsten Architekten, Architektinnen am Werk?
Gibt's ja, da? Also ich muss sagen, als ich in den 90er Jahren eben aus Japan wieder zurück nach Österreich bin, da war eine große Diskrepanz zwischen der zeitgenössischen Architektur. Da fand ich, dass man in Japan zum Beispiel schon wesentlich weiter und fortschrittlicher und entwickelter und spannendere Projekte gefunden hat. Jetzt hat Österreich ja unglaublich nachgezogen. Also ich finde, es gibt viele spannende Architekturbüros und Projekte. Und in ganz Europa, also wir waren zum Beispiel jetzt in Mailand, da gibt es auch ganz tolle, wenn wir da von der Nachhaltigkeit sprechen, ganz tolle umgenutzte Gebäude, Fabrikshallen, die in Museen umgewandelt wurden, wie zum Beispiel diese Pirelli Foundation.
Aber verschiedene Orte einfach, wo sich Spannendes tut, auch gerade im Bereich Umnutzung, Neunutzung.
Ja.
Renaturierung vielleicht auch. Ja.
Ja.
Das gibt es ja in Seoul auch. Ich glaube, da seid ihr dann auch bei diesem Fluss. Der ist ja nicht neu. Ne?
Also ja, Fluss, in Seoul gibt es auch etliche Beispiele, die da gut dazu passen. Mhm. Ja.
Okay. Das wird sehr einer spannend. Der nächsten Reisen dann.
Ja, im Mai 26. Besonders erwähnenswert wäre da eben noch das neue Fotografiemuseum in Seoul von Yadrich Architektur, das jetzt auch den Austrian Green Planet Award gewonnen hat. Mladen Jadritsch war eigentlich Initialzünder unserer Korea-Tour und eben das Bauwerk dieses Museums. Mladen Jadritsch hat uns den Kontakt zu Song Ka-sang vermittelt, der uns auch seine Projekte dann in Korea zeigen wird und uns persönlich führen wird.
Okay.
Welche Reisen sind noch geplant, noch zum Schluss?
Ja, es werden sicherlich wieder, wird es Japanreisen geben. Meine nächste Japanreise sollte aber sich von den bisherigen unterscheiden. Und zwar, dass wir Japan West-Südwest machen, also von Osaka bzw. von Hiroshima Richtung Südwest nach Kyushu, Kagoshima. Das haben wir noch niemals gemacht. Also das ist quasi etwas für fortgeschrittene Japanreisende, die schon die Städte halt, wo man meistens eben hinfährt, Kyoto, Tokio schon kennen. Also das ist geplant und dann ist geplant Bangkok. Mhm. Wir haben jetzt recherchiert nach der Japanreise und es wird eine Bangkok und vielleicht also mit ein bisschen Ausschwirren in entweder auf eine Insel, was aber noch nicht sicher ist, aber Umfeld von Bangkok und eben Japan. Südwest, das sind die nächsten Ideen.
Toll. Es gibt also auch Stammkunden, die immer wieder kommen.
Ja, immer wieder, das ist ganz toll, das freut mich natürlich besonders. Sie sind zwar nicht immer wieder die gleichen, die dann bei jeder Reise mitfahren, aber die einen mal da, mal dort, dann wieder mal da, mal dort und so. Es verschiebt sich natürlich so ein bisschen, aber das zieht sich so durch, also das ist ganz fein.
Ja, sehr gut. Ja, klingt toll. Kontaktdaten gibt es dann auch in dem Beitrag. die Website kann man vielleicht kurz sagen.
Ja, die Website ist www.archontour.at und da kann man sich auch anmelden, um den Newsletter zu bekommen. Ja. Und da sieht man auch, es gibt auch den Punkt Archiv und da kann man, also ich meine, das sollte man vielleicht gar nicht so sagen, wie informativ meine Website eigentlich ist, weil ich habe wirklich, wenn eine Reise aktuell ist, ich habe jedes einzelne Projekt auch verlinkt, man kann sich alles ganz genau anschauen, wo das ist und auch mit den Architekten Websites verlinkt. Und im Archiv sieht man sämtliche Touren, die jemals stattgefunden haben, auch ganz genau das Programm. Also viele andere Anbieterinnen von Architekturreisen, die geben nicht so genau ihr Programm preis, um all das eben vor Nachahmern zu schonen. Aber ja, ich weiß nicht, ich fürchte mich da nicht so. Ja. Soll er mal einer nachmachen.
Soll erstmal
jemand. Sehr gut. Okay, genau. Das soll erstmal jemand nachmachen. Ja, vielen Dank, Marion Kusmani, für diesen inspirierenden Einblick in die Arbeit und in die Reisetätigkeit. Das macht richtig Lust, da vielleicht auch mal teilzunehmen.
Ich würde gern mitfahren, ja.
Ja, bitte, gerne, jederzeit.
Ja, vielen Dank auch, Susanne, fürs Mitmoderieren. Das war's für heute im Architektur- und Bauforum. Alle Informationen zur Arc und Tour und zu dieser Folge finden Sie wie immer auch auf handwerkundbau.at. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie doch unseren Podcast und unseren Newsletter. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.